Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Online-Dating ist nicht so ohne. Man muss sich kurz und knapp selbst darstellen und darauf hoffen, dass man so auf einen Menschen trifft, den man spannend oder irgendwie passend für sich findet. Wie ergeht es auf diesem schnellen und nicht so unharten Marktplatz eigentlich Menschen mit Behinderung? Was für Erfahrungen machen die in Chats oder bei Dates? Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dräger. Amelie, die seit 6 Jahren querschnittsgelähmt ist, muss manchen potenziellen Partnern sagen:
Ja gut, du bist am Rollstuhl interessiert, aber ich bin halt mehr als nur mein Rollstuhl.
Amelie veröffentlicht zum Teil auf ihrem Blog, was sie online beim Dating erlebt. Das ist mal komisch, manchmal aber auch gar nicht witzig. Von ihr werden wir später noch mehr hören. Erst aber sprechen wir mit Itje Kleinert, 35 Jahre alt. Sie lebt und arbeitet in München und sie ist kleinwüchsig. Seit 2 Jahren ist Itje unterwegs auf verschiedenen Online-Dating-Apps und Seiten. Ja, und hat da schon einiges erlebt. Positives, aber auch Negatives. Ich habe sie gefragt, was sie sich vom Online-Dating generell verspricht.
Vom Online-Dating versprechen wir eigentlich schon, dass man vielleicht jemanden kennenlernt, den Partner fürs Leben. Davon bin ich nicht abgeneigt, aber es ist halt auch interessant, mal generell jemanden kennenzulernen, vielleicht neue Freunde auch kennenzulernen. Ich habe jetzt dadurch auch ein paar Bekannte kennenlernen dürfen.
Okay, also du betreibst es mit großer Offenheit, aber es darf auch der Partner fürs Leben mal rumkommen.
Genau. Also ich bin nicht abgeneigt und mache keine Bestimmung. Also ich will jetzt nicht nur so und nur so und nur so. Und ja, also ich lasse alles auf mich zukommen sozusagen.
Wenn wir jetzt über speziell das Thema heute Abend sprechen, Online-Dating bei Menschen mit Behinderung, wie ist es denn sonst bei dir beim ganz normalen Ausgehen und der potenziellen Dating in Situationen wie, keine Ahnung, Bars oder auf Plätzen oder wie auch immer?
Da ist es mir deswegen eigentlich nicht wirklich vorgekommen, dass mich Männer angemacht haben oder so. Also ich rede da schon öfters mit Freundinnen und die berichten auch. Und ich persönlich kenne es nicht, dass ich angemacht werde. Ein paar versuchen mir einzureden, der schaut jetzt schon aber her, aber ich empfinde es nicht. Und ich bin jetzt halt nicht nur kleinwüchsig und hocke in der Ecke und bin schüchtern, sondern ich habe halt auch Persönlichkeit mittlerweile. Und vielleicht ist das auch ein Hindernis, weil ich stärker wirke, als ich vielleicht auch bin oder so.
Aber also so wie du es schilderst, zumindest in deiner Wahrnehmung, auch wenn du sagst, andere nehmen das anders wahr, sozusagen das Dating in der freien Wildbahn, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Und beim Online-Dating, wie läuft's da?
Genau. Also beim Online-Dating, ich habe es ungefähr vor 2 Jahren angefangen und ich war total erstaunt, wie mir Männer ehrliche Komplimente gemacht haben und nicht einfach nur so, weil sie mich ins Bett bekommen wollten, sondern wirklich ehrliche Komplimente. Und das war ich gar nicht gewohnt. Ich bin jetzt 33 Jahre alt gewesen und wusste vorher nicht, dass ich attraktiv für Männer bin.
Und dann hat für dich das Online-Dating sogar einiges verändert.
Ja. Also ich bin jetzt richtig selbstbewusst und vorher habe ich auch immer gedacht, wenn ich auf der Straße bin und mich guckt jemand an, ein Mann, dass der guckt, weil ich halt kleinwüchsig bin. Und jetzt mittlerweile könnte ich mir sogar vorstellen, der guckt vielleicht, weil ich attraktiv für ihn bin.
Und woran liegt das deiner Meinung nach, dass die Männer sich, anders da verhalten?
Ja, es kommt natürlich in der oberflächlichen Welt vor, diese Schönheitsideale. Viele haben Angst vom eigenen Freundeskreis, Familienkreis zu sagen, meine Freundin ist jetzt nicht schön oder sowas, also beziehungsweise was ist schön? Schönheit ist ja wieder was ganz anderes. Schönheit ist wirklich im Auge des Betrachters. Und es ist doch eine Anonymität und man traut sich doch mehr. Ich denke, das ist halt diese Hemmschwelle, wenn man gegenüber einem sitzt, dann traut man sich wesentlich weniger zu erzählen oder sich offen preiszugeben oder seine Gefühle zu sagen. Und dann sind ja die meisten Leute, auch wenn sie in einer Bar oder Club sind, ja nicht alleine. Und dann würden sie ja vielleicht auch sich offen zur Schau stellen von den Freunden, wenn sie jetzt sagen, die gefällt mir aber oder sowas. Und dann würden sie sich erst recht nicht trauen.
Mhm. Nur damit wir eine Vorstellung haben, auf was für Seiten bist du so ungefähr unterwegs oder was für Apps benutzt du?
Also ganz am Anfang habe ich nur Tinder genommen, dann Cupid.
Okay, Cupid.
Oh, Cupid. Ja, ich sag immer Cupid irgendwie, weil...
Man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen. Aber
genau,
okay, also ich verstehe schon.
Und lieber eine Süßigkeit als irgendwas anderes. Genau. und Bumble.
Ja. Das und ist da, wo die Frauen den ersten Schritt machen.
Genau. Und das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass ich jetzt den ersten Schritt mache. Und wenn es zum Match kommt, dann schreibe ich auch. Aber es hat mir bis jetzt noch kein einziger zurückgeschrieben, wenn ich den Anfang gemacht habe.
Ah, okay.
Fand ich auch sehr interessant, ja. Also ich muss wirklich tatsächlich warten, bis der Mann mich angesprochen hat. Das ist irgendwie anscheinend so ein Gigasammler-Ding.
Es ist eine große Selbsterfahrungstour auf diesen Plattformen, die habe ich ehrlich gesagt auch hinter mir, mit sehr viel Misserfolgen, muss ich sagen. Ich habe da, glaube ich, nie so die richtigen Schlüssel gefunden. Aber wie ist es denn eigentlich bei dir? Gehst du offen damit um auf diesen Plattformen, dass du kleinwüchsig bist?
Ja, also natürlich habe ich am Anfang, war ich sehr, es könnte nur Betrüger sein und jetzt versuche ich mal so viel möglichst Privatsphäre wie möglich zu machen und so. Aber ich merke das halt, je offener ich bin, umso offener sind die anderen. Und am Anfang hatte ich nicht mal Ganzkörperfotos, sondern nur Porträts, Gesichtsporträts drin. Aber ich schreibe jetzt schon rein, ich bin kleinwüchsig, weil bevor ich da irgendwie wie rumspiele und ich habe das auch gemerkt, dann unterhält man sich und es läuft super und dann frage ich nochmal nach, ist dir bewusst, dass ich kleinwüchsig bin? Und dann ist es schon 2-3 Mal vorgekommen, dass nicht mal zurückgeschrieben wurde, nee, war mir nicht klar, sondern dass das Match einfach aufgelöst wurde.
Mhm.
Und darauf, also das ist mir so rausgeschmissene Energie, habe ich keine Lust drauf.
Unangenehm.
Ja.
Geht es darüber hinaus auch, was negative Erfahrungen angeht? Also kriegt man da auch einen Spruch gedrückt? Oder?
Ja. Also Standgebläse und sowas, das höre ich schon öfters. Und das ist mir jetzt auch mittlerweile zu schade. Am Anfang habe ich mich da noch sehr persönlich drüber aufgeregt und war auch irgendwie innerlich verletzt. Aber das ist mir mittlerweile sowas von wurscht. Mit solchen Personen will ich gar nichts erst zu tun haben.
Sehr verständlich. Was ist denn mit den positiven Kontakten? Wie ist es dann, wenn du dich mit den Männern triffst? Kommen dann auch noch manchmal blöde Sprüche? Oder merkst du, die sind verunsichert oder ist das dann okay und normal?
Nee, dann ist eine totale Offenheit da. Also auch eine sehr Ehrlichkeit, die ich wahrscheinlich, wenn man sich so in der Bar kennenlernt, wahrscheinlich gar nicht bekommt. Also deswegen finde ich es eher vom Vorteil.
Und dann ist es auch die richtige Methode. Erst online irgendwie anbahnen, weil es einfacher ist, einfach auch von beiden Seiten vielleicht?
Ja, genau. Man kann ja auch gleich schon über alles Mögliche reden und so und ist offener. Und dann merke ich auch, es war mir auch früher nie bewusst, dass zum Beispiel Männer, ich achte ja nie auf die Größe, weil für mich ist über 1,40 sind für mich alle gleich groß. Deswegen ist es mir wurscht, ob jemand 1,70 oder 1,90 ist oder 2 Meter.
Aha.
Und am Anfang war das wirklich so, dass fast nur über 1,90 große Männer mir geschrieben haben. Und das habe ich aber, ich habe nie geguckt, wie groß die sind oder so. Das habe ich dann erst beim Treffen gesehen. Also beziehungsweise die haben mir das gesagt, mir wäre es ja nicht aufgefallen. Und dass die mit ihrer Größe auch sehr große Probleme haben.
Ist auf jeden Fall auch ein Thema bei Männern.
Ja, dass die auch mit sich selber hadern. Und dann habe ich auch von vielen Frauen schon, wenn ich mit denen über dieses Thema gesprochen habe, gehört, was, du schnappst uns die großen Männer weg.
Wie ist es denn mit langfristigen Anbahnungen? Also du hast das schon durchblicken lassen. Eigentlich würdest du dir schon auch einen Partner für eine längere Zeit wünschen. Ist bis jetzt noch nichts Ernstes bei rumgekommen? Hast du darüber eine Theorie oder bist du einfach weiter munter am Ausprobieren?
Ja, es war schon der eine oder andere dabei, wo ich es mir vorgestellt hatte, aber der eine hat dann zu wenig Zeit, der andere ist dann weggezogen.
Bad luck.
Und ich bin am Anfang schon immer so offen und denke auch, ja, weil ich will auch nichts Einmaliges und sowas und dann vergnügt man sich vielleicht und der andere hat vorher auch gesagt, nee, einmalig geht nicht und dann meldet der sich aber nicht mehr. Also irgendwie solche, so schwammig einfach.
Es gibt ja auch Dating-Plattformen für Menschen mit Behinderungen, über die werden wir gleich hier auch sprechen. Was hältst du von denen?
Ich habe es mir mal überlegt, aber es wäre jetzt nicht meins, weil da wäre ja die Behinderung an erster Stelle und die Behinderung ist bei mir nicht an erster Stelle. Das wäre jetzt irgendwie nicht mal wie ein Hobby, weil die Behinderung macht zwar schon aus mir eine Persönlichkeit oder hat mich sehr geprägt in meinem Leben, aber in meinem Alter sehe ich die Behinderung nicht mehr. Und deswegen ist mir eher wichtiger, ob man dieselben Musik hört oder ob man dieselben Hobbys und Interessen oder politischen Themen hat. Und bei solchen Plattformen habe ich auch das Gefühl, da geht es dann nur noch um Behinderung.
Sagt Itje Kleinert.
Deutschlandfunk Nova.
No One-Night-Stands, I can't stand, obviously. Das steht in Amelie Ebners Tinder-Bio. Amelie ist Jurastudentin, 23 Jahre alt und sitzt seit einem Skiunfall vor 6 Jahren im Rollstuhl. Auf ihrem Blog 2. Februar bloggt sie auch immer wieder über ihre Erfahrungen mit Online-Dating und postet vor allem auch auf Instagram immer wieder Screenshots aus Chats mit Männern, die ihr schreiben. Ich habe sie gefragt, warum sie diese Screenshots postet.
Mehrere Gründe. Also früher einfach, weil es mir oft nahe gegangen ist oder weil ich mir oft gedacht habe, hä, spinn ich oder ist das normal, was die schreiben oder bin ich da überempfindlich? Mittlerweile, weil es einfach lustig ist, die Leute zu bespaßen und ich da auch immer viel Feedback bekomme, dass wie dumm die Menschen sind und gut, wie ich so konnte oder wie schlagfertig ich bin und da bekomme ich gerne Komplimente für. Und vor allem will ich halt auch aufklären, also einmal zeigen, ja, solche Nachrichten bekomme ich und Leute, überlegt euch mal, was ihr schreibt oder auch oft, was halt einfach nett gemeint war, vielleicht blöd ankommen könnte bei jemandem, der halt in der Situation ist und vor allem halt auch um anderen Rollstuhlfahrerinnen oder Rollstuhlfahrern, die auch solche Nachrichten bekommen, zu zeigen, erstens, sie sind nicht alleine und zweitens, ja, so what, liegt nicht an dir, der Typ ist halt einfach nicht ganz sauber.
Was sind denn das für Aussagen oder Fragen, die du da immer wieder gestellt bekommst?
Also was mich halt nervt, ist immer, wenn direkt die erste Frage ist, warum bist du im Rollstuhl, was hast du für eine Behinderung und so weiter. Weil, also klar ist das von Interesse, aber das jetzt sollte nicht das Erste sein, was man auf einer Dating-App lesen will.
Wenn man da datet.
Genau, weil wir wissen alle, wieso wir da sind und das ist nicht, weil ich hier meine Lebensgeschichte erzählen will, zumal es auch langweilt, jedes Mal dasselbe zu erzählen. Und so, ich weiß halt, ja gut, du bist am Rollstuhl interessiert, aber ich bin halt mehr als nur mein Rollstuhl. Ja, dann haben wir solche, die mich auch manchmal jetzt noch treffen. Das sind dann solche Nachrichten wie mutig, dass du Bilder von dir im Rollstuhl drin hast oder toll, dass du dich trotz Rollstuhl zeigst und sowas, weil ich mir denke, hä, warum nicht? Also warum gehört der Mut dazu? So mutig, dass du ein Bild von deinem Gesicht drin hast, denke ich mir dann. Weil, also warum nicht? Warum verstecken?
Was ich auf deiner Seite auch gesehen habe, ist, dass es auch Nachrichten gibt von Leuten, die eher so Fetischisten sind.
Ja, das ist dann aber weniger auf Dating-Apps, also zumindest nicht diese klassischen wie Tinder oder sowas, weil da halt einfach die Leute weniger vertreten sind. Das sind dann wirklich so auf Insta, die gezielt Rollstuhlfahrerinnen-Profile suchen und da halt dann schreiben, nur geil, deine Beine oder sobald man irgendwie ansatzweise meinen Fuß sieht, die ich meistens sogar zensiere, einfach weil ich weiß, dass solche Typen dann ankommen, oh geil, schick mal Bilder von deinen Füßen ohne Socken und sowas halt.
Und dieses Thema Fetischismus, da gehst du auch sehr offen damit um. Wie häufig passiert das?
Kommt immer drauf an, was für Bilder ich halt poste. Wenn man mal meine Beine oder meine Füße sieht, dann tummeln sich da schon mehrere. Ich würde sagen, schon so 1-2 die Woche. Mich nervt es, also manchmal mehr, manchmal weniger. Eine Zeit lang, beziehungsweise immer noch, blockiere ich alle, die ich so finde, wo ich weiß, dass das Fußfetischisten sind. Einfach, weil ich damit nichts anfangen kann. Also ich stehe nicht auf Füße, deswegen teile ich das nicht so ganz und ist halt nicht so meine Welt.
Und wie unterscheidest du solche fetischistischen Geschichten von solchen sogenannten normalen?
Also das klassische Fetischistenprofil. Du gehst auf die Seite, siehst schon mal entweder kein Profilbild oder ein Rollstuhl als Profilbild oder ein Fuß als Profilbild. 0 Beiträge, 0 Abonnenten und 1000 Leute, die abonniert haben. Und wenn du dann auf die Abonnenten schaust, siehst du allein schon 30 von denen, die du kennst, weil die auch im Rollstuhl sitzen. Und wenn die dann noch so Hashtags abonniert haben wie Amputee Love oder Paralyzed Feeds und sowas, dann weißt du schon, okay, kann ich direkt blockieren, weil die wichsen sich auf die Bilder ein.
Jetzt lassen wir mal diese fetische Ecke beiseite, aber hast dich ja sicherlich auch schon mal so mit den Männern getroffen. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Eigentlich nur positive. Also halt, wie Dating halt ist. Manchmal ist einer dabei, wo man sich denkt, nee, hätte man sich sparen können. Aber jetzt nichts, wo ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also die dann aufgesprungen sind und weggelaufen sind oder so. Weil ich einfach von vornherein klar gemacht habe, ja, ich sitze im Rollstuhl und das auch so gezeigt habe. Also da habe ich keine schlechten Erfahrungen. Außer halt, der Typ hat mir da nicht gefallen oder es hat halt einfach menschlich zwischen uns da nicht gepasst. Wie Online-Dating halt ist, klar, sind, ich weiß nicht, 70% davon nichts, aber 30% sind halt dann mal was. Und mit, keine Ahnung, 10% trifft man sich dann und mit 1% wird es dann halt auch mal was. Ich hatte auch einen Freund so kennengelernt, mit dem war ich auch fast ein Jahr zusammen. Dementsprechend da dann kein Online-Dating mehr gehabt. Wie Online-Dating halt so ist, mal passt es mal nicht. Ja.
Und wenn wir jetzt über Online-Dating reden, im Unterschied dazu, wenn du so auf der Piste unterwegs bist, wie auch immer, und da irgendwie umtust in Bars, ist das für dich einfacher, jemanden online kennenzulernen, oder ist das für dich eigentlich einfacher auch ganz normal so?
Also das Eis gebrochen wird tatsächlich mehr über Online-Dating, aber ich denke, dass es, ich hoffe, es ist immer so, und das liegt irgendwie nicht an meinem Aussehen oder so, weil so persönlich werde ich eher weniger angesprochen, aber natürlich ist Face-to-Face nochmal ein ganz anderes Level und macht viel mehr Spaß als jetzt nur über Schreiben oder so.
Weil es einfach spannender ist.
Ja, viel, ja. Also früher oder später muss man sich ja kennenlernen. Also das Online-Dating ist so zum ersten Kennenlernen oder zum Eisbrechen oder so, zum vielleicht auch denen die Scheu so zu nehmen vor dem Rollstuhl, ganz gut. Aber Treffen kommt man ja nicht drum rum und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
Hast du denn, wenn du das so beschreibst, generell den Eindruck, dass die Leute, naja, einfach unlocker sind, nur weil man jetzt im Rollstuhl sitzt?
Ja, total.
In allen Belangen jetzt, also wir reden jetzt ja die ganze Zeit über das Flirten und so, aber ist das einfach generell so irgendwie, dass du das Gefühl hast, man kommt auch mal klar?
Ja, also denke ich mir, ja. Viele sagen immer, hä, stimmt doch gar nicht, die Leute reden ganz normal mit dir. Aber also, das ist einfach meine Erfahrung, 70% der Leute wissen nicht, mit mir umzugehen. Die sind dann, wissen nicht, was sie sagen sollen, haben Angst, was Falsches zu sagen. Aber Leute, ihr könnt nichts Falsches sagen. Das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist gar nichts zu sagen oder mich zu ignorieren oder einfach, keine Ahnung, ich verstehe es voll, wenn man unsicher ist, aber ich versuche halt dann immer durch meine sarkastischen Kommentare oder sowas halt dann diese Angst zu nehmen. Und keiner nimmt dir böse, wenn du mal sagst, ja, gehen wir mal darüber, weil mein Wortschatz ändert sich ja nicht, nur weil ich im Rollstuhl bin. Ich sage genauso, ja, komm, gehen wir mal zusammen was essen.
Du hast ja auch diese Zäsur sehr stark in deinem Leben wahrnehmen müssen. Also du hattest vor 6 Jahren diesen Skiunfall, seitdem bist du querschnittsgelähmt. Hattest du eigentlich davor auch schon mal Online-Dating gemacht? War da vielleicht auch was anders?
Online-Dating hatte ich nicht davor. Das war, war einfach noch nicht so meine Zeit dafür. Ich glaube, da war ich noch zu jung für Online, da war ich 17. Da hatte man das noch nicht bei uns. Sonst hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht. Aber so hat man halt dann über Facebook oder Insta dann Kontakt geknüpft und sich dann dadurch getroffen. Aber ich war halt öfter mal feiern. Das mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und habe halt so dann auch viele Leute kennengelernt, die dann auch eher Kontakt also mehr angeflirtet haben als jetzt. Aber wie gesagt, kann auch an meiner Ausstrahlung, meinem Aussehen, keine Ahnung. Vielleicht als Juristin ist man auch nicht so beliebt.
Ja, okay. Die armen Juristinnen. Amelie Ebner war das auf Deutschlandfunk Nova. Sie hat es erwähnt, sie hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Willkommen im Erdgeschoss.
Deutschlandfunk Nova.
Online-Dating kann man ja im Prinzip überall machen, also wie es eben beliebt. Manche Portale sind vielleicht ein bisschen visueller, andere sind vielleicht ein bisschen intellektueller. Das Angebot ist riesig. Es gibt aber auch Plattformen, die sich speziell an Menschen mit Behinderungen richten, zum Beispiel handicaplove.de. Da sind nach Angaben des Gründers 60.000 bis 70.000 Menschen angemeldet, vor allem aus Deutschland. Und den Gründer, Benedikt Schmidt, habe ich gefragt, warum er denn überhaupt diese Plattform an sich ins Leben gerufen hat.
Ja, das war eigentlich eher so ein Zufall. Ich habe mit 17 Jahren meinen Zivildienst geleistet in Bielefeld. Und da war halt ein Rollifahrer und der war damals auch schon hat eine Partnerin gesucht und er war da nicht so ganz zufrieden mit, weil er auch die Leute, die er kennenlernt, halt zum Teil halt weniger Verständnis dafür hätten. Und da fragte ich ihn, ja, in dem Bereich gibt es doch bestimmt auch schon was. Und was soll ich sagen, in dem Bereich gab es halt noch nichts. Und da ich halt in dem Bereich so damals so ganz fit war, habe ich dann Handicaplove gegründet, also aus dem Grund.
An wen richtet sich denn diese Plattform? Also wer sind denn konkret die Nutzerinnen und Nutzer?
Ja, also konkret richtet es sich wirklich an Menschen mit Behinderung, ja, weil sie sich halt eben in gewisser Weise erhoffen, mehr Verständnis seitens anderer Personen zu bekommen als bei herkömmlichen Datingportalen. Im Prinzip ist es so, an körperlich Behinderte, aber auch an Menschen, die psychische Handicaps haben.
Man könnte jetzt dem entgegenhalten, es ist nicht besonders im Sinne der Inklusion, eine Plattform outzusourcen, wo sich die Menschen mit Behinderungen treffen. Aber Sie sagen, da gibt es das Bedürfnis, ein Bedürfnis nach Verständnis.
Die Sache ist ja die, es gibt ja genug Datingportale, Partnersuchportale, ne, im Internet. Aber dennoch ist es ja tatsächlich so, dass sich jeden Tag neue Menschen bei Handicaplove anmelden. Und ich bin überzeugt davon, dass die auch die anderen Angebote kennen oder vielleicht schon ausprobiert haben. Und eigentlich allein, dass das Handicap Love so funktioniert, ist der Grund, weshalb es gebraucht wird, sage ich mal.
Wie geht man da mit seiner jeweiligen Behinderung um? Also ist man da quasi so in seinem Profil, soll man das da angeben oder kann das jeder tun, wie er will? Jeder?
Also das ist so, also wir versuchen schon den Nutzern so viel Freiheit wie möglich zu lassen. Der eine gibt wirklich in seinem Profil die Behinderung an, ne? Ein anderer sagt ja auf Anfrage, also es ist keine Pflicht, das anzugeben, aber es ist halt so, irgendwann wird es wahrscheinlich einfach Thema werden.
Ein kleiner Teil der Nutzerinnen und Nutzer hat laut eigener Angabe aber gar keine Einschränkungen, die sind dann aber trotzdem dabei und das spielt auch gar keine Rolle, es ist völlig egal.
Nein, also wie gesagt, wir wollen ja keinen ausschließen, die herkömmlichen Portale schließen sicherlich die Behinderten nicht aus, aber ich denke nicht, dass gut ist, dann die Gesunden auszuschließen. Also wer es nutzen möchte, soll es gerne nutzen können. Ne?
Solche Plattformen sammeln ja auch gerne Daten über ihre User. Wissen Sie, was Ihre Userinnen und User am meisten suchen? Geht es um eher ein Flirt, kurze Treffen oder längere Beziehung, Freundschaft?
Also es ist so, das ist querbeet. Also es wird nach Freundschaft gesucht, es wird nach Beziehung gesucht. Im Regelfall denke ich, Handicap Love speziell wird gerne einfach auch als Community verwendet, ja, aber trotzdem auch zur Partnersuche. Es ist also eine Mischung. Es ist halt eben bei Handicap Love speziell so, es sind viele Menschen mit körperlichen oder mit psychischen Problemen auf der Seite angemeldet und die haben natürlich auch eine Möglichkeit, dort sich darüber auszutauschen. Aber im Endeffekt, denke ich, ist es schon so, dass die meisten sich wirklich anmelden, in der Hoffnung, einen Partner zu finden.
Und wissen Sie, wieso die Quote ist, wie viele Paare über Ihre Seite zusammengefunden haben?
Nein, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich Ihnen da jetzt eine genaue Quote nennen würde.
Es nicht ist lügen, aber bitte. So,
ja, deswegen, also wir bekommen jeden Tag eigentlich 1-2 Erfolgsmeldungen. Meist ist aber auch wirklich so, die Nutzer haben es ja verwendet, die waren bei Handicap Love. Und dann waren sie erfolgreich und dann melden sie sich aber auch gerne einfach ab und melden sich dann nicht mehr, was ich auch völlig okay finde.
Benedikt Schmidt, Gründer von Handicap Love. Und Benedikt sagte am Anfang, speziell ein Rollstuhlfahrer hätte ihn zu diesem Portal inspiriert. Das wurde dann aber nicht der erste Nutzer, der kam nämlich schon vorher ans Ziel, quasi auf analogem Weg. Das war der Ab 21 Podcast zu Online-Dating-Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen. Itje und Amelie, danke für eure Offenheit. Und wenn ihr selbst Erfahrungen gemacht habt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, dann schickt uns eine Mail. Die geht an mail@deutschlandfunknova.de. Stichwort Ab 21.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Baltimore. Im Reisegepäck eines Passagiers wurde am Flughafen der Stadt an der US-Ostküste ein Raketenabschussgerät gefunden. Die Verkehrssicherheitsbehörde TSA berichtete bei Twitter über den außergewöhnlichen Fund und postete auch ein Foto von der Waffe, wie sie so daliegt zwischen gebrauchten Handtüchern und zerknitterter Kleidung. Der Reisende, ein Angehöriger der US-Armee, hatte die Waffe demnach aus Kuwait eingeführt. Er befand sich auf dem Heimweg von einem Militäreinsatz nach Jacksonville, Texas und musste am Baltimore-Washington International Airport umsteigen. Das Abschussgerät habe er als besonderes Andenken mitbringen wollen, erzählte er Journalisten. Wie der Fluggast die Raketenabschussvorrichtung vor dem Abflug durch den Check-in bekommen hatte, ist noch unklar. Die Waffe wurde der staatlichen Feuerschutzbehörde übergeben. Die TSA schlug dem Mann auf Twitter vor, sich beim nächsten Mal für einen Schlüsselanhänger als Souvenir zu entscheiden.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.